Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Ich bin Alexander Hiebel, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. In dieser Folge werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Flottentrends 2026. Die Anforderungen an Fuhrparks verändern sich rasant. Steigende Kosten, zunehmender Margendruck, strengere EU-Regeln, mehr Komplexität. Gleichzeitig werden Daten, Digitalisierung und automatisierte Prozesse immer wichtiger, um wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben. Ich freue mich sehr, heute wieder Wolfgang Schmid, Head of Central Region bei Webfleet, begrüßen zu dürfen. Herr Schmid, schön, dass Sie wieder da sind.
Hallo Hiebel, vielen Dank für die Einladung.
Um das Gespräch einzuordnen, hier ein kurzer Überblick über die zentralen Entwicklungen im Flottenmanagement 2026. Kostenkontrolle wird zum Kernfaktor. Höhere Ausgaben für Kraftstoff, Personal und Maut prägen die Branche. Digitalisierung und Transparenz gewinnen an Bedeutung. Daten zu Fahrten, Standzeiten und Einsatzmustern werden entscheidend, um versteckte Kosten zu identifizieren. Integrierte Systeme ersetzen Insellösungen. Automatisierte Prozesse in Disposition, Wartung und Controlling senken Aufwand und Fehlerquoten. Elektrifizierung bleibt wichtig, aber anspruchsvoll. Depotladen ist wirtschaftlich, doch Genehmigungsprozesse und Ladeinfrastruktur bremsen viele Unternehmen aus. Predictive Maintenance rückt in den Fokus. KI-gestützte Wartungsplanung soll Ausfallzeiten reduzieren und Kosten senken. Regulatorik verschärft Anforderungen. Ab Juli 2026 gelten Lenk- und Ruhezeiten auch für leichte Nutzfahrzeuge über 2,5 Tonnen im EU-Grenzverkehr. Assets werden strategisch wichtiger. Auflieger, Container und andere Einheiten müssen digital sichtbar werden, um Prozesse effizient zu steuern. Diese Trends zeigen, 2026 wird ein Jahr, in dem Flotten intelligenter, transparenter und vorausschauender arbeiten müssen. Herr Schmid, in Ihrer Analyse sprechen Sie davon, dass 2026 Kostenkontrolle zum entscheidenden Faktor wird. Woran liegt das und was bedeutet das für Flottenmanagement im Alltag?
Ja, woran es liegt, ohne zu politisch zu werden, Hochkonjunktur ist anders, ja, zumindest in den meisten Bereichen. Und das führt natürlich dazu, dass wenn man jetzt nicht die Margen erhöhen kann, wenn man nicht auf mehr Umsatz gucken kann, dass man dann eben halt sehr auf das andere Ende fokussiert wird. Das heißt, dort eben halt die Kosten unter Kontrolle zu halten oder diese eben halt weiter zu senken. Und insbesondere durch die zunehmende Komplexität, denen die Flottenmanager ausgesetzt wird, trifft sie natürlich dort auch immer ein breiterer Bereich, auf den sie Einfluss nehmen können. Und deswegen eben halt diese Kernaussage, hinzugehen und zu sagen, hey, Kostenkontrolle wird in diesem Jahr wirklich ein sehr, sehr zentrales Thema sein. Sie ist nie unwichtig. Wenn wir aber, weiß ich nicht, vor Corona-Zeiten gucken, dann wurde sie auch mal ein bisschen dann immer zurückgestuft, weil es geheißen hat, so, hey, wir müssen gucken, dass wir überhaupt unsere Autos bewegt kriegen. Ja, Fahrermangel, Hauptsache es fährt eben halt irgendjemand. Aus der Nummer sind wir im Augenblick wieder raus und momentan geht es dann eben halt doch auch sehr stark auf die dritte Nachkommastelle beim einzelnen Kilometer. Also Kosten sind ein Thema im Augenblick, ja.
Sie betonen, dass Transparenz der größte Hebel ist. Welche Kosten bleiben ohne digitale Daten im Tagesgeschäft oft unsichtbar?
Ich würde sagen, die unnötigen, um es ganz, ganz kurz zu machen. Ja, also man kann natürlich hingehen und sagen, so die Kosten, die ich nicht bezahlen muss, die nie in meiner FIBU auftauchen, die interessieren mich nicht. Aber tatsächlich ist dort ein großer Hebel dann immer drin. Gehen Sie hin bei ganz allgemein unnötig gefahrene Kilometer. Ja, das kann eine schlecht gewählte Route sein, das kann ein schlecht optimierter Verkehrsweg sein, das kann auch, wenn wir in den Bereich Handwerk reingucken, eine oder zu viele Anfahrten zum Kunden hin sein, das kann sein, zu oft zum Großmarkt zurück zu müssen, um irgendwas zu holen, vielleicht auch gar nichts holen zu müssen, sondern vielleicht dann eben halt nur die Bratwurst dort zu genießen. Das heißt also, das Gebiet dessen, wo man sagt, wenn es eben halt nicht digital und nicht digital abgleichbar ist, dann ist das natürlich so, dass dort Kosten anfallen, die vielleicht auch gar nicht unmittelbar als solche in der Buchhaltung auftauchen, aber eben halt doch einen entscheidenden Faktor in der Wirtschaftlichkeit für das Unternehmen dann eben halt spielen. Predictive Maintenance haben Sie vorhin dann eben halt angesprochen. Es geht um Planbarkeit. Es geht natürlich, wenn ich schön rechnen will, dann nehme ich immer den LKW-Ausfall auf einer französischen Autobahn. Der ist richtig teuer, aber es kann ja eben halt auch mal sein, dass ich vielleicht einen Auftrag gar nicht ausführen kann, der dann auch keine Kosten unmittelbar verursacht, aber mir eben halt auf den entgangenen Gewinn dann immer schlägt, weil von mir aus jetzt ein Auto nicht verfügbar war. Also überall dort, wo die Transparenz fehlt, können Kosten entstehen, und wenn man die nicht vergleichen kann oder sich eben halt auch über Dinge wie Total Cost of Ownership von einem Fahrzeug nur bedingt klar ist, dann kann ich es natürlich auch nur bedingt mit einem anderen Verkehrsmittel oder dann eben halt auch mit einer anderen Antriebsart vergleichen.
Viele Unternehmen leiden unter Medienbrüchen und Insellösungen. Wie wichtig ist die Integration unterschiedlicher Systeme für effiziente Prozesse?
Puh, da hat es jetzt die Antwort eigentlich in der Fragestellung mit drin. Medienbrüche gegen effiziente Prozesse und Insellösungen gegen Integration. Das heißt also, wenn wir die beiden Paarungen nehmen, dann ist eigentlich die Antwort dann eben halt auch schon damit gegeben. Das heißt, es werden oftmals Daten an Stellen erhoben, die dann eben halt in dieser Insellösung hängen bleiben. Mit einer Integration über diesen Medienbruch hinweg kann ich einen Mehrwert schaffen. Wenn ich Medienbrüche sehe, dann hat es oftmals dann eben halt damit zu tun, dass durch diesen Medienbruch der Prozess, und das ist ja schon mal schön, wenn ein Prozess da ist, sind wir schon ein bisschen weiter, wie wenn es eben halt nur durcheinander geht, aber dann ist er eben halt meistens nicht effizient, und das kann ich wieder sehr durch Digitalisierung dann eben halt unterstützen, weil ich kann natürlich auch einen Prozess haben, gehen Sie früher vom CMR-Frachtbrief auf, grüne Durchschrift muss nach da, das ist auch schon mal ein Prozess, aber wenn ich es natürlich eben in integrierte Prozesse auch über die Abteilungen hinweg kriege, sodass die Daten immer angereichert werden über diesen Prozessverlauf, dann kann ich natürlich deutliche Einsparungen erzielen.
Und als Schlüsselthema gilt Predictive Maintenance. Welche praktischen Vorteile sehen Sie bei KI-gestützter Wartungsplanung?
Spielt in zwei Bereiche rein, die wir gerade schon besprochen haben. Zum einen Planbarkeit. Ja, das heißt also, gerade auch wenn ich eine eigene Werkstatt habe versus Fremdwerkstatt, ja, dann glaube ich, liegt der Kostenvorteil dann immer schon auf der Hand. Wenn ich Dinge nicht nur jetzt aufgrund von Kilometern oder ähnlichem, also Bremsen oder ähnliches, nicht nur aufgrund der Kilometer dann eben halt austausche, sondern eben halt aufgrund des tatsächlichen Verschleißes, dann bleibt mir natürlich, wenn es nach vorne gezogen wäre, bleibt mir natürlich der ein oder andere Ausfall dann erspart, hatte ich gerade schon gesagt. Zum anderen, wenn ich es eben halt auch ein bisschen nach hinten schieben kann, dann habe ich tatsächlich eben halt unmittelbar erstmal weniger Kosten, höhere Effizienz, und da lassen sich eben halt mit digitaler Datenerhebungen deutlich genauere Werte erzielen, wie wenn ich mich jetzt eben halt hinstelle und sage, ja, alle so und so viele Monate muss dies oder jenes passieren, egal wie der Einsatz zum Beispiel jetzt von diesem Trailer oder von dieser Zugmaschine war. Ich glaube, das lässt sich dann relativ leicht erklären, dass wir dort die Effizienzgewinne rausholen können.
Und ein wichtiger Punkt ist ja auch die Elektrifizierung. Sie sagen, Depotladen entscheidet über Wirtschaftlichkeit. Welche Herausforderungen erleben Unternehmen aktuell beim Aufbau eigener Ladekapazitäten?
Ja, das wäre ein Thema für einen eigenen Podcast. Ich glaube, dass die Herausforderungen zum einen dann eben halt sehr, sehr viel mit Verunsicherung zu tun haben. Das heißt, es gibt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, sehr, sehr viele Stakeholder, unterschiedliche Teilnehmer, die natürlich auch aus unterschiedlicher Interessenlage unterschiedlich argumentieren werden. Und es gibt noch relativ wenig Best Practice, wo ich jetzt vielleicht einen befreundeten Unternehmer anfragen kann, so nach dem Motto, hey, wie lief das Ganze denn dann immer bei dir? Ja, wenn ich jetzt anfange, mit einem zu reden, der Batteriespeicher anbietet, dann wird der mir ein anderes Bild zeichnen, wie wenn es eben einer ist, der mir hauptsächlich seinen Strom aus der Steckdose dann immer verkaufen möchte. Von dem her ist die Herausforderung tatsächlich so ein bisschen auch den Überblick zu haben und aus unserer Sicht eben datenbasierte Entscheidungen treffen zu können und weniger nach dem Bauchgefühl gehen zu müssen. Ich glaube, dass zwei Dinge momentan sehr entscheidend sind. Das eine ist eben halt wirklich die eigenen Anforderungen zu kennen und zum anderen dann eben halt aber auch ins etwas breitere Umfeld zu gehen, weil diese Mobilität der Zukunft richtet sich jetzt nicht nur nach der Antriebsart, sondern da gehört ein ganzes Stück Infrastruktur dazu. Ja, deswegen habe ich von Depotladen gesprochen. Wenn Sie den Strom vom eigenen Solardach dann eben halt holen können, dann ist der extrem günstig. Wenn Sie die gleiche Menge Strom über einen Supercharger holen müssen, ist es schon mal deutlich teurer. Ich glaube, dass sich mittlerweile in der Branche die Meinung fest gebildet hat, dass in Zukunft der günstigere Kilometer elektrisch sein wird. Was noch nicht heißt, dass es überall umsetzbar ist. Aber gerade auch Dinge wie zum Beispiel die Netzkapazität für den eigenen Bereich zu wissen. Wenn der im Industriegebiet, der ein paar Meter weiter vorne oder hinten ist, wenn der vor Ihnen anfragt und Ihr Anbieter kommt dann und sagt, ja, Sie kriegen natürlich auch diese Menge, kostet Sie dann 200.000 Euro und wir hätten dann irgendwann 2028 wieder Zeit, dann wird es natürlich schwierig und dann wird es auch mit der Wirtschaftlichkeit schwierig. Ja, wenn ich momentan hingehen kann und kann sagen, okay, ich kriege zum einen kriege ich den Strom, so wie ich ihn dann eben mal brauche und einen Großteil generiere ich übers eigene Dach oder sonst eben halt irgendwie und ich kenne meine Verkehre, ich weiß, wann muss ich zum Beispiel eben mal was puffern, wie komme ich hin, um Peaks dann eben halt auch in der Abnahme zu vermeiden, dann sehen Sie, dass dort eben halt viele, viele Daten mit einfließen, die jetzt beim vergleichsweise einfachen Tanken von Diesel. Ja, und selbst da haben wir schon was, da haben wir was dann immer gemacht, wer tankt irgendwo billiger und wo mache ich es dann eben halt irgendwo, wird es deutlich komplexer und es ist aber auch so ein großer Hebel, so eine große Chance dann eben halt damit verbunden, dass momentan noch sehr, sehr viel Wettbewerbsvorteil dadurch entstehen kann und ich glaube, dass sich das relativ schnell auch eben halt in einen Wettbewerbsnachteil drehen kann, wenn man nicht dabei ist und deswegen sollten sich die Leute damit beschäftigen. Wie gesagt, wir quatschen keinen in Elektromobilität rein, weil wir haben den Großteil unserer Flotte, sind immer noch Verbrenner. Aber im Augenblick schwenkt so ein bisschen, dass die Leute immer sagen, hey, wir müssen zumindest mal Bescheid wissen und da können wir mit unseren Daten wieder helfen.
Trotz Elektrifizierung verlängern viele Unternehmen ja die Nutzung bestehender Fahrzeuge. Wie bewerten Sie diese Übergangsstrategie?
Das eine ist das, was ich gerade erzählt habe. Viele Unternehmen fühlen sich noch nicht bereit dazu. Andererseits sehen wir auch, dass so dieser, wie es vor 2 Jahren war, wir kaufen einen Elektro-Truck fürs Marketing, machen eine große Kampagne und der fährt dann eben halt irgendwie um den Kirchturm rum, dass er irgendwas zu fahren hat. Dreht sich momentan eben halt, dass auch gerade jetzt in Deutschland versucht wird, die Auslastung dieser LKWs nach oben zu bringen, weil ich es eben halt zum Beispiel durch Mautersparnis dann reinholen kann. Ja, dann reden wir aber über 400-500 Kilometer, die er am Tag fahren muss, um im Prinzip dann wieder relativ schnell den ROI reinzuholen. Oftmals sind die Voraussetzungen dann eben halt nicht da. Und wie gesagt, die Komplexität ist für jemanden auch wie mich, wenn ich jetzt nur privat eben mit meinem Elektroauto unterwegs bin, dann kann das natürlich für ein Unternehmen, für eine Spedition ganz anders sein. Stellen Sie sich einen Betriebshof vor und Sie müssen jetzt eben halt ein Kabel dann eben halt in der Erde verlegen. Ja, und jetzt muss irgendeiner mal einmal quer über den Betriebshof baggern und Sie müssen irgendwie gucken, wie Sie trotzdem Ihren Betrieb am Laufen erhalten. Dann haben Sie so ein bisschen Gefühl dafür, dass eben halt jetzt doch der eine oder andere sagt, ich weiß ja, dass ich dann in Zukunft einen Elektro-LKW kaufen möchte. Zum einen, die Preise gehen im Augenblick runter, ich warte noch ein bisschen. Zum anderen, ich bin vielleicht noch gar nicht so weit, dass ich es eben halt entsprechend einsetzen kann, weil mir die entsprechende Infrastruktur dann eben halt fehlt. Und deswegen sehen wir auch klar, dass momentan wirklich Fahrzeuge länger gehalten werden. Was aber andererseits wieder auf das Thema von vorhin einspielt, das heißt, je älter irgendwo was ist, umso eher muss ich wieder in den Bereich Wartung und Predictive Maintenance reinkommen. Das heißt also, wir haben da momentan das Glück, dass wir wirklich auf beiden Seiten irgendwie helfen und unterstützen können. Wie gesagt, aus unserer Sicht geht es immer um Daten.
2026 ist ein spannendes Jahr. Es treten neue EU-Regeln für leichte Nutzfahrzeuge über 2,5 Tonnen in Kraft. Was bedeutet das denn für Flotten jenseits der klassischen Lkw?
Na, wie Sie gesagt haben, die Light Commercials, wie wir sie nennen, wenn sie grenzüberschreitend unterwegs sind, die unterliegen dann der Tachografenpflicht. Das ist momentan was, wo glaube ich noch keiner so ganz, ganz genau einschätzen kann, wie viel Ausweichbewegung da entsteht. Ja, das heißt also, wer fährt dann nicht mehr über die Grenze, wenn er dann immer nur bei grenzüberschreitend was haben muss? Wie viele Fahrzeuge werden ausgetauscht und wie viele unterliegen tatsächlich dann eben halt diesen neuen Richtlinien? Wir sind bereit dafür. Wir können die Leute unterstützen mit der entsprechenden Hardware, mit der entsprechenden Software. Wichtig ist aber eben halt, dass die Daten im Unternehmen dann eben halt bekannt sind, um diese datenbasierte Entscheidung zu treffen, weil der eine oder andere weiß dann im Unternehmen, ja, was denn, im Sommer, da fahren wir dann eben halt öfters mal nach Frankreich rüber, ja? Wie viele sind es denn? Wie viele Autos fahren dort eben halt? Wie kann ich es denn eben halt optimieren, um diese Effizienz wieder reinzuholen? Das ist typischerweise was, wie gesagt, kann man aus dem Bauch raus machen, hilft aber, die entsprechenden Daten nachgucken zu können.
Ein weiterer Trend betrifft das Asset Management. Warum wird es wichtiger, Auflieger, Container und nicht motorisierte Einheiten stärker in das digitale Flottenmanagement einzubinden?
Ja, können wir auch bei dem Thema bleiben, wie wir es gerade schon besprochen haben. Nehmen Sie, Sie haben Auflieger gesagt. Wie stellen Sie die Laufleistung von einem Auflieger fest, wenn der nicht selber über die Ortung bzw. über die Strecke dann immer läuft? Muss ich dann irgendwie über ein Buchungstool haben? Also typischerweise Speditionsprogramm, ja, und dann gucke ich eben mal nach, an welcher Zugmaschine hing er denn und wann ist er denn wieder immer gebucht worden? Und selbst bei den wirklich sehr, sehr guten Systemen wird wahrscheinlich ein relativ großes Delta aufkommen zu dem, was er tatsächlich dann immer gemacht hat. Und wenn ich das abgleichen kann, das sind wir wieder bei digitalen Prozessen, dass ich dann immer hingehe und sage, hätte eigentlich jetzt hier oder dort dranhängen sollen, laut Buchhaltung, stand aber eben halt an einer ganz anderen Ecke, dann habe ich einfach eine relativ einfache Möglichkeit, das zu kontrollieren und nachzuvollziehen, damit wieder bessere Daten und kann damit in all das, was wir jetzt in den vorherigen Fragen schon hatten, dann immer wieder mit einsteigen. Deswegen die auszuklammern, wo es doch relativ einfach ist, auch diese Daten zu erheben, ja, machen immer mehr Unternehmen, dass sie sagen, okay, ich packe das mit rein.
Sie nennen in Ihren Auswertungen Einsparpotenziale von 8-10% beim Fahrverhalten. Wo entstehen diese Effekte konkret?
Also man muss natürlich immer gucken, wo ist die Ausgangsbasis für diese Bemessung. Ja, ich würde mich nicht hinstellen und jedem 8-10% versprechen. Fahrverhalten macht auch nur einen Teil dann eben halt davon aus. Wenn Sie jetzt in Unternehmen reingucken und wir haben solche Kunden, die bei, 200 Fahrern bis zu 3 Fahrlehrer beschäftigen, dann werden sich dort keine 8% mehr zusätzlich holen lassen, weil die Leute schon unheimlich gut sind. Wenn ich in andere Unternehmen reingucke, wo bislang gar nichts gemessen wird in diese Richtung, dann sind wahrscheinlich 10% nur ein Kratzen an der Oberfläche. Wenn wir es einfach mal auf Zahlen basieren und mit dem wieder verbinden, was wir gerade der Woche schon besprochen hatten, Umstieg auf Elektromobilität. Wenn Sie ein Drittel der Gesamtkosten in den Betriebskosten sehen und davon im Prinzip nochmal ein Drittel einsparen können, das, wo der Antrieb, also die Stromkosten dann günstiger sind, wie das, wenn Sie es eben vom eigenen Dach holen, Abschreibung mal abgesehen, wie wenn Sie jetzt einen Dieselpreis dann immer bezahlen müssen, ja, dann sind Sie bei zweimal ein Drittel, das heißt, Sie kommen bei etwa 10% dann immer draus, da ist das ganz, ganz einfach zu berechnen. Wenn Sie hingehen und sagen, ich gehe jetzt nur auf das Fahrverhalten rein, wie gesagt, dann kommt sehr, sehr stark darauf an, wo stehen Sie im Augenblick. Aber auch dort ist es eben halt so, dass die Methoden, insbesondere durch die Digitalisierung, so sehr viel verfeinert worden sind in den letzten Jahren, dass Sie eben halt viel mehr Messpunkte haben können und jetzt nicht mehr nur darauf angewiesen sind, dass am Samstagnachmittag einmal im halben Jahr dann eben halt der Flottenmanager mit seinen Leuten auf dem Hof steht. Keiner hat so richtig Bock, weil er eh schon Wochenende haben wollte. Und dann erzählt er, hey, ihr fahrt alle zu schlecht oder ihr habt alle zu hohen Verbrauch. Und dann weiß der eine, dass das eben halt an seinem Fahrzeug oder Fahrzeugtyp liegt. Und der andere weiß, das liegt dann eben halt an seiner Topografie. Und deswegen ist er sowieso dann eben halt benachteiligt. Wir machen aber andererseits eben halt auch die Erfahrung, dass wenn Sie sehr, sehr fachgerecht an die Leute hingehen, fast jeder, der sehr, sehr weite überwiegende Teil will einfach einen guten Job machen. Ich glaube, das ist durchaus im Menschen drin zu sagen, ich möchte einen guten Job machen. Und wenn Sie dort dann eben mal hingehen und sagen, wir bieten etwas für dich als Fahrerin, als Fahrer, dann wird es auch tatsächlich angenommen. Und dann kann es eben halt zum Beispiel sein, dass man sagt, okay, ich mache den besseren Fahrer, die bessere Fahrerin dann eben halt aus dir, geh dort eben halt von mir aus über Fahrlehre oder zeig dir das mit den Daten auf, wo besteht noch das entsprechende Potenzial, ach da dann eben halt mal drauf, geht in den Bereich auch rein, direkt Fahrerfeedback im Fahrzeug anzuzeigen. Und ich weiß, das klingt furchtbar, aber nur wenn es ein kleiner Smiley ist, der eben halt mal grinst und mal dann immer die Mundwinkel nach unten verzieht. Ja, jeder Zuhörer, der jetzt eben halt sagt, so, na, das würde ich nicht machen, der soll auf seine Uhr gucken und soll gucken, ob er nicht irgendwann schon mal 3 Meter noch mehr gelaufen ist, weil irgendein Ring zugeht oder sonst irgendwas. Das heißt auch, das funktioniert. Ja, so.
Wenn wir noch den Blick nach vorne richten, Herr Schmidt, wie sieht für Sie ein intelligenter Fuhrpark im Jahr 2030 aus? Und welche Rolle spielt Technologie dabei?
Na gut, ich scheitere schon immer an den Vorhersagen der Lottozahlen für nächsten Samstag. Von dem her ist 2030 ein weiter Sprung. Ich würde es allgemein formulieren wollen. Ich würde sagen, höchste Effizienz aus praxisgerechten Informationen. Und diese Informationen werden so viel sein, wie wir es uns vielleicht heute noch nicht vorstellen können. Um da auch weniger High-Level eine Antwort zu geben, wenn Sie vor 5 Jahren, vor 6 Jahren gesagt hätten, wir nehmen das Wetter mit in die Disposition mit rein. hätte jeder gesagt, ja, spinne ich aus. Ja, das braucht man halt. Wir gucken aus dem Fenster, dann wissen wir, wie es ist. Vor dem Hintergrund Elektromobilität und jeder, der eben halt dann fährt, weiß, dass sich Temperaturen zum Beispiel eben halt auf die Reichweite auswirken können. Da wird es dann immer plötzlich wieder interessant. Ja, wenn Sie die Geschwindigkeit von Dispositionsvorgängen sehen, vieles lässt sich dort einfach auch gar nicht mehr manuell machen. Und nehmen Sie irgendwelche Food Delivery, der dann eben halt sagt, ich bin auf jeden Fall in 7 Minuten da. Wenn da irgendwo was verrutscht und der muss irgendwas umbuchen, das macht kein Mensch mehr. Ja, da brauchen Sie die Daten, da muss die KI dann eben halt auch so umdisponieren können, dass es dann immer trotzdem passt. Und wenn wir uns dort vorstellen, jetzt sind wir bei 26, also nochmal 4 Jahre, gehen Sie 4 Jahre zurück, was dort war, was jetzt schon alles möglich ist. Und wenn wir dort einen zumindest gleich großen Sprung dann eben halt nochmal sehen, dann werden es eben halt noch mehr Daten sein und noch ausgeklügeltere Systeme. Wichtig ist aber eben halt immer, es muss ja in irgendeiner Form, allein die Daten machen es nicht aus, sondern was bleibt im Prinzip praxisgerecht dann zur Umsetzung übrig, um auf den Anfang wieder zurückzukommen, die Effizienz hochzuhalten. Weil wenn Sie die nicht hochhalten, es geht nicht darum, unbedingt nur den Gewinn zu maximieren, sondern irgendwo müssen Sie auch gucken, dass gerade in Zeiten wie jetzt, ja, wir haben davon gesprochen, Hochkonjunktur sieht anders aus, dann geht es auch mal hinten raus, dann immer zu sagen, hey, wir müssen auch über so eine Zeit hinwegkommen und dazu müssen wir auf die Kosten gucken.
Jedes Mal wahnsinnig spannend, einen Podcast mit Ihnen zu machen, Herr Schmid. Vielen Dank für diese Einblicke in die Flottentrends 2026.
Sehr, sehr gerne. Dankeschön.
Und es wird deutlich, Digitalisierung, vorausschauende Planung und integrierte Prozesse werden für Fuhrparks immer wichtiger, nicht nur um Kosten zu senken, sondern um Fahrzeuge, Assets und Menschen effizienter miteinander zu vernetzen. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie mobil und haben Sie allzeit eine gute Fahrt.